zu Gast bei uns im Studio sind jetzt Zeno und Lisa. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Erster Tag vom Praktikum, da könnt ihr noch nicht so viel, nicht erste Woche vom Praktikum, noch nicht so viele Erfahrungen teilen, aber ganz kurz schon, wie gefällt es euch bis jetzt?
Gut, also wir können viel zusammen im Team machen und ich denke, davon können wir beide auch sehr gut profitieren und bis jetzt macht es Spaß. Ich meine, so viel können wir bis jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall erste gute Eindrücke.
Dein erster Eindruck, ja?
Ja, also man merkt auch ganz schnell, dass wir, glaube ich, ganz gut im Team auch so funktionieren. Wir haben jetzt auch schon ein paar Ideen, was wir gerne machen würden. Also ich glaube, wir sind da ganz positiv eingestimmt.
Ja, was sind die ersten Ideen? Was gibt's bei dir, bei euch schon?
Also wir hatten uns überlegt, wir würden auch gerne eine Umfrage machen, so wie die Suna und die Isabella das auch gemacht haben ungefähr. Und genau, sind da jetzt auch so ein bisschen auf der Themensuche und verraten am besten mal nicht zu viel.
Aber allgemein, welche Themen interessieren euch für die journalistische Arbeit?
Inwiefern, also sprich...
In jedweder Hinsicht, welche Themen für euch eine Rolle spielen, ob politisch, kulturell oder gibt es da schon konkrete Sachen?
Gerade im Hinblick eben auch auf Tübingen natürlich das Radfahren ist ein wichtiger Punkt. Auch natürlich durch die Leserbriefe, da bekommt man natürlich auch mal einen Eindruck, was die Tübinger selber von der Sicherheit halten oder insgesamt von der Fahrradwegführung. Das ist zum einen echt ein Punkt, wo wir sagen, da könnten wir auf jeden Fall was Gutes draus machen.
Genau, also wir würden gern einfach so lokale Themen machen, was die Tübinger so bewegt, was uns bewegt und genau, was gerade so ansteht.
Und auch mal einen Blick nach Reutlingen werfen, oder? Zeno, du kommst von dort.
Ja, genau. Also das steht natürlich auch im Raum. Gerade auch, ich wohne ja auch nicht weit von der Zelle, deswegen, du hast mir dann, als ich hier beim Vorstellungsgespräch war, hast du mir auch erzählt, dass eben ein Bericht über die Zelle, über das 50-jährige Jubiläum kommt. Und das fand ich natürlich auch interessant, weil das ist echt für mich ein Katzensprung zur Zelle. Und das hat man auch von unserem Haus aus gehört, dass, ja, eben das Jubiläum.
Wenn da Party ist, dann hört man es bei dir zu Hause.
Ja.
Und warst du schon mal dort?
Ja, ich war selber schon dort. Hab's aber auch so ein bisschen durch meine Eltern mitgekriegt, weil die eben früher da auch waren. Genau.
Die gehören zur ersten Zelle-Generation oder auch schon nicht mehr wahrscheinlich, ja?
Nee, auch schon nicht mehr, nee. Ja.
Hast du schon von der Zelle gehört gehabt?
Gehört, ja, aber da gewesen bin ich noch nie, nee.
Wie seid ihr auf die Wüste Welle gekommen?
Also ich komme aus Tübingen und bin hier eben auch aufgewachsen und dann war es bei mir damals immer so im Auto, meine Eltern waren ein ganz großer Fan davon, ich bin jemand, der zappt durch alle Sender, also ungefähr eine Minute pro Sender, das heißt wir haben auch ganz oft dann eben auch mal in die Wüste Welle reingehört, deshalb kannte ich den Sender schon und genau, dann stand bei mir im Raum, dass ich mir jetzt ein Pflichtpraktikum eben suchen sollte und dann wäre ich gern zum Radio und dachte, warum es nicht mal bei der Wüstenwelle versuchen. Und das hat ja dann auch geklappt.
Also du kanntest, deine Eltern waren Fans schon, die haben das öfter eingestellt gehabt.
Ja? Genau, also eigentlich war ich diejenige, die im Auto immer durch die Sender gesappt hat. Und dann hat man dann alles mal reingehört. Das heißt, wir kannten alle auch die Wüstenwelle schon.
Zeno.
Bei mir war es eigentlich genauso. Also auch durchs früher als Kind hören eben. Und bei mir war es eben auch relevant oder interessant, eben auch im Hinblick aufs Studium, weil ich musste mich ja bis zum 15. Juli bewerben und da stand es eben im Raum, was ich machen will und dementsprechend wollte ich eben auch ein Praktikum machen, um zu sehen, ob ich in den journalistischen oder eben in den medienkommunikativen Bereich will und dementsprechend, ja, habe ich mich bei euch beworben.
Und auch das hast du von deinen Eltern mitbekommen und als Kind schon gehört. So lange gibt es die Wüste Welle schon, ja?
Ja, schon mit, also nicht immer gehört, aber man wusste es auf jeden Fall, genau.
Ja, Pflichtpraktikum, Orientierung, in welche Richtung soll es weitergehen? Was habt ihr jetzt schon für Pläne? Oder eben, ihr müsst ja auch dann euch orientieren und Pläne machen.
Also ich studiere jetzt bereits schon seit 2 Jahren und ich wollte aber auch nach dem Abi direkt eigentlich schon mal beim Radio reinschnuppern. Das hat damals leider nicht geklappt, deshalb war mir das jetzt wichtig, dass ich mal sehe, was da so hinter den Kulissen auch alles abläuft, weil wir das schon relativ wenig lernen im Studium. Also da geht es dann mehr auch um Online und Social Media, weniger ums Radio. Und genau, also Radio kann ich mir nach wie vor gut vorstellen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was nach den 2 Monaten da so genau bei rauskommt. Aber genau, Radio oder auch Fernsehen in die Richtung Kinderfernsehen, Kindernachrichten könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber genau, bis dahin ist ja dann auch noch.
Wie heißt dein Studiengang?
Medienkommunikation heißt er, genau.
Wo gibt es den?
Den gibt es eigentlich relativ oft. Also Medien ist ja immer mehr im Kommen. Das kann man mittlerweile, glaube ich, echt in jeder Stadt bald studieren. Heißt halt meistens irgendwie unterschiedlich. Ich studiere jetzt in Würzburg. Genau, da gibt es den.
Medienkommunikation. Wie ist dein Eindruck bisher da?
Der ist positiv. Also ich bin total positiv auch überrascht. Ich hatte am Anfang gar keine genaue Vorstellung, was da so auf einen zukommt. Aber klar, es gibt immer 1-2 Fächer, die braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt so von sich selber aus. Aber ansonsten doch macht es auf jeden Fall Spaß und ja genau, kann ich eigentlich empfehlen.
Was ist eher das Lästige und was ist eher das, was dir mehr Spaß macht?
Also ich mag die praxisbezogenen Sachen. Ich mag dann auch sowas wie Marketing oder wir haben auch viel Psychologie, das ist total interessant. Dann werden wir ein bisschen mit Statistik gequält, aber das wird ja mittlerweile jeder. Oder genau, wie man Fragebögen auswertet, hatten wir jetzt auch. Ja, das ist bestimmt sinnvoll, aber ja, dafür würde ich jetzt sagen, brenne ich nicht unbedingt.
Welche Praxis hattet ihr schon?
Wir haben jetzt neulich erst ein Interview gedreht und genau, das wird dann auch bald auf YouTube veröffentlicht. Das machen wir quasi. Dann haben wir noch einen Kurzfilm gedreht und genau, was haben wir noch gemacht? Wir haben mal versucht, so ein bisschen eine Webseite zu programmieren, in Informatik damals. Genau, also immer mal wieder so kleine Projekte oder auch größere wie jetzt das Interview.
Und was habt ihr da alles gemacht? Ist es dann auch die Auswahl des Gesprächspartners, den Frageplan oder was gehört da alles dann dazu?
Genau, also das war ein Seminar, da wurde uns quasi erstmal grundlegend erklärt, so funktioniert das vom Licht her, so stellt man das am besten auf, wie man am besten vorgeht. Und dann waren wir eigentlich komplett frei bei dem, was wir machen wollten. Dann wurde uns gesagt, ihr könnt euch euren Gesprächspartner aussuchen. Die wurden dann angefragt, teilweise auch über die Uni natürlich, weil man dann besser auch an Termine kommt. Genau, und ab da lief aber alles eigentlich von uns. Das haben wir dann selber auf die Beine gestellt, ja.
Mit wie groß war das Team und wie habt ihr da die Aufgaben verteilt dann?
Wir waren zu viert und wir haben eigentlich geguckt, dass wir alles relativ zusammen machen. Das ist wirklich am Ende, dass wir alle dahinter stehen und dass wir das alle auch gut finden. Das heißt, wir haben uns zusammen überlegt, wen wir eigentlich interviewen wollen. Das war bei uns ein Psychologe aus Würzburg, die machen Virtual Reality Therapie. Also mit diesen VR-Brillen quasi wird da auch Flugangst therapiert, was wir total interessant fanden. Und den haben wir dann interviewt und sind da dann auch immer zusammen hingegangen, haben ihn interviewt, noch jemand von unserem Lehrstuhl, der allgemein was eben erklärt, erstmal, was sind eigentlich diese virtuellen Welten, weil das ja auch viele einfach noch nicht kennen. Genau, und dann ging das vom auf die Beine stellen bis zum Schnitt, haben wir das eigentlich alles zusammen gemacht.
Wir sitzen hier uns einfach gegenüber und stellen die Fragen, worauf muss man beim Fernsehen dann noch achten, wenn es gefilmt wird?
Wenn es gefilmt wird, also wir haben zum Beispiel gelernt, man sollte den Kopf jetzt nicht in der Mitte immer anordnen, sondern am besten auch den Interviewer immer ein bisschen schräg setzen, damit auch der Blick ein bisschen schräg geht und dann vielleicht noch einen frontal, damit man auch ein bisschen zwischen den Perspektiven hin und her wechseln kann. Genau, und dann einfach am besten auch, den Fehler haben wir gemacht, Pausen lassen, bevor man Fragen stellt, bevor die Antworten kommen, weil sonst ist es extrem schwierig zum Schneiden und genau, da haben wir uns jetzt mal so ein bisschen ausprobiert.
Also diese Pause jetzt quasi, damit man theoretisch schneiden könnte.
Genau.
Ist ja dann nicht live, so wie hier.
Ja, genau.
Und wer hat die Fragen gestellt? Habt ihr da dann eine Person ausgewählt?
Genau,
oder?
Wir hatten eine aus unserem Team, die hat dann ein bisschen durchs Interview geführt, die hat quasi eine Einleitung gemacht, dann anmoderiert, wer jetzt als erstes interviewt wird, dann eine kleine Überleitung, dass es jetzt eben in die Praxis geht, zur Therapie. Und dann auch den Schluss, dass wir so eine Person hatten, die dann auch die Zuschauer kennen, die dann so durchleitet. Das fanden wir eigentlich ganz nett.
Wie lang war es insgesamt?
Es ist noch nicht ganz fertig, der finale Schnitt fehlt noch. Es sind jetzt ungefähr 12 Minuten, glaube ich, genau.
Wie viel ist da rausgeflogen dann hinterher? Wie viel?
Ja. Das war echt, also wir hatten den Anfang, wo quasi nur allgemein was erzählt werden sollte über dieses ganze virtuelle Welten. Das wollten wir so auf 3 Minuten anpeilen. Das war am Ende 35 Minuten Material. Das ist extrem schwierig, das runterzukürzen. Da haben wir uns auch echt schwer getan. Aber genau, da ist dann relativ viel auch rausgeflogen, was vielleicht aber auch eh allgemein für Menschen mit wenig Hintergrundwissen zu dem Thema auch ein bisschen unverständlich und zu viel vielleicht auch einfach wäre.
Aber das war euer Plan, diese Zeitvorgaben. Das war nicht irgendwie von außen vorgegeben, ihr dürft nur maximal so lang.
Genau, es hieß so 10 Minuten plus minus sei in Ordnung und da genau, haben wir uns dann so ein bisschen dran orientiert.
Und Interviewmaterial ist auch viel rausgeflogen dann, oder?
Ja, das auch. Das war aber nicht so viel wie beim ersten. Also beim Interview haben wir schon geschaut, dass wir relativ viel auch übernehmen. Da waren auch schöne Bilder dabei, auch von diesem Simulator, wo man das ausprobiert hat, dass man quasi diese Brille aufgesetzt hat und sich gefühlt hat, als wäre man im Flugzeug und dann hat sich dieser Sitz auch bewegt. Das heißt, für Leute mit Flugangst muss das echt extrem belastend auch gewesen sein, aber die werden da eben therapiert und das, da haben wir auch ein paar schöne Bilder, genau. Deshalb ist der Interviewteil dann doch der größere Part.
Wie kann man das filmen? Kann man da in so eine Brille einfach reinfilmen auch?
Man kann erstens mal filmen, wie die Person quasi aussieht. Also wir sehen dann die Person und man sieht am Monitor, da sieht quasi der Psychologe auch, was in der Brille gerade passiert. Das heißt, wir haben dann den Monitor auch abgefilmt und dann quasi gesehen, was die Person gerade sieht. Das ist echt extrem interessant. Und ich stelle mir das auch interessant vor, das dann mit Menschen zu machen, die eben da wirklich als Patienten hingehen, die wirklich panische Angst vorm Fliegen haben. Und dann sitzen sie ja quasi einfach in einem normalen Stuhl. Aber für die fühlt sich das wirklich an wie Fliegen. Die haben da wirklich Angst. Also er hat auch gemeint, dass da schon Menschen waren, die hatten da so viel Angst, dass sie es abbrechen mussten. Wenn man sich vorstellt, dass es ja eigentlich quasi bloß ein Stuhl ist, der sich bewegt. Aber genau, so echt sieht es einfach mittlerweile auch aus. Und so echt fühlt sich das auch an.
Und worin liegt dann der Therapievorgang? Wie ist das quasi Schocktherapie? Du fliegst jetzt einfach mal da virtuell und dann...
Ich glaube, das ist einfach, dass zum Beispiel auch jemand dabei ist. Also die Patienten wissen, da ist jemand, der passt auf mich auf, der hat das im Griff. Und genau, der leitet die dann auch so durch. Und dann wird, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, wird auch am Ende von diesem, das ist quasi ein Tag. Und die sagen auch selber, man kann es quasi nicht heilen, aber man kann es einfach den Menschen helfen, dass es nicht mehr so schlimm ist. Und dann fliegen die nach diesem Tag auch direkt, also die haben dann auch so einen Flug, wo im Normalfall oder bestenfalls sie natürlich dann direkt schon mit weniger Angst dann durchkommen. Also bis jetzt haben die echt da positive Ergebnisse erzielt und ja, ich bin mal gespannt. Die haben jetzt auch immer mehr Forschungsgebiete, wo sie dann therapieren wollen, eben mit diesen Brillen. Ja, bin ich mal gespannt, was da in der Zukunft passiert.
Zum Therapiepaket gehört gleich das Flugticket dazu, oder
ja,
was?
Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann genau, gehört das da direkt dazu. Also ja, ist natürlich ein bisschen kostspielig, muss man sich überlegen, aber doch anscheinend da bringt das den Menschen wirklich was und dann ist es ja eigentlich eine gute Sache.
Und das steht jetzt bald online, oder was, ja? Das ist dann deine genau. Praxisarbeit aus dem letzten Semester?
Genau, das wird bald auf YouTube gestellt.
Und können sich dann alle angucken? Bist du auch zu sehen im Bild mal?
Nee, ich bin nur hinter der Kamera.
Zeno, was steht bei dir an? Du studierst noch nicht, aber hast auch jetzt eben zur Orientierung das Praktikum gewählt und möchtest was studieren?
Genau, also das ist eigentlich ganz lustig, weil Lisa macht den Studiengang, den ich eigentlich auch vorhabe zu studieren. Da habe ich jetzt auch die ersten Zusagen dafür gekriegt und ich versuche eben daraus, ich habe noch nicht Rückmeldung von allen Universitäten gekriegt, deswegen will ich noch abwarten, aber ich versuche mir möglichst den Studiengang eben auszuwählen, wo ich auch am meisten praktische Arbeit habe, genau eben, dass ich sowas dann eben erlerne, wie vor der Kamera stehen, am Mikrofon, aber auch am Schnitt, in der Redaktion vielleicht auch, genau.
Wo hast du dich überall beworben? Wie viele?
Bei Unis. 12 insgesamt, also das ist echt ganz breit gefächert. Ich habe mich um ein paar Städte zu nennen, Dresden, Augsburg, Passau. Es gab auch Tübingen, aber da habe ich gesagt, das ist mir ein bisschen zu nah dran, da will ich doch ein bisschen weiter weggehen.
Bisschen wegkommen. Und hast schon die ersten Zusagen, aber wartest noch, oder?
Genau. Also 6 Unis haben sich bis jetzt gemeldet und davon habe ich 4 Zusagen. Aber es sollen eben, oder es, ich habe mich insgesamt bei 12 beworben, dementsprechend kommen da noch 6 Antworten.
Und heißt auch immer anders der Studiengang dann?
Nee, oder? Also ich habe mich, sagen wir mal, es gibt so leichte Abänderungen, zum Beispiel wie angewandte Medienkommunikation oder Medienkommunikation. Aber ich habe mich eben auch bei Journalismus beworben, weil ich dachte, wenn es damit nicht klappt, dann will ich erstmal in das Feld, obwohl ich eigentlich von mir selber weiß, dass ich, wenn ich in dem journalistischen Bereich arbeiten sollte später, dass ich dann, also sprich nicht so zu den Printmedien gehen wollen würde, sondern eher ins Radio oder zum Fernsehen auf jeden Fall.
Woher kommt das Bedürfnis bei euch? Es heißt ja immer, irgendwas mit Medien ist so weit verbreitet. Wie kam es bei euch dazu?
Also ich glaube auch, dass es ein bisschen bei einer älteren Generation so ein bisschen verschrien ist, dass man sagt, okay, die Jungen, die wollen auf jeden Fall irgendwas mit Medien machen und ja nichts Rechtes und so. Aber ich glaube auch einfach, das kommt so ein bisschen durch die Änderung der Gesellschaft, weil es geht schon immer mehr hin zu Medien, auch wenn vielleicht über lange Hinsicht vielleicht das Fernsehen nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil das Internet eben, weil man sich da eben auch mitteilen kann. Aber ich denke eben auf jeden Fall, dass es immer Redaktionen gibt, auch sagen wir mal seriöse Plattformen, die dann halt vom Fernsehen ins Internet wechseln. Und ich weiß zwar, dass es vielleicht, also dass es kein sicherer Arbeitsplatz ist, also sprich, dass man gleich versichert bis Ende oder Mitte 70 arbeitet, aber ich denke mal, wenn man sich im Studium reinhängt, dass man und wenn man auch selber Spaß dran hat und wirklich sein Bestes gibt, dass man dann gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Ja.
Kurz bei dir her?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich wusste lange Zeit gar nicht so genau, was ich machen wollte, aber bei mir war immer klar, ich würde gerne im Team arbeiten, ich würde gerne einfach was machen, wo ich flexibel bin, wo ich sprechen kann und nicht nur irgendwie hinter einem Bildschirm sitze, was vielen Menschen ja auch Spaß macht und liegt, aber das war eher nicht meins. Und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen ergeben, dass ich über diese ganzen Medienstudiengänge was mitbekommen habe. Und dann dachte ich, warum es nicht mal ausprobieren? Und jetzt habe ich gemerkt, doch, das passt eigentlich ziemlich gut. Und Medien ist ja auch immer mehr im Kommen. Also das ist ja mittlerweile, überall ist die Digitalisierung und alles Mögliche wird auch online. Deshalb, genau, ist das, glaube ich, auch was immer wichtiger wird in der Zukunft, aber auch jetzt schon extrem wichtig ist. Und genau, das finde ich eigentlich ganz spannend, da auch so dran zu bleiben, die Entwicklung anzuschauen. Doch.
Und die Entwicklung mitzugestalten auch. Ne?
Ja, das dann, natürlich auch.
Ja, auf der einen Seite eben eine kritische Medienkompetenz zu lernen, ne, was ja auch Teil der Ausbildung ist, aber dann auch sich mit dem Phänomen, jetzt sage ich mal, dem Verfall oder dem Verruf der früheren Qualitätsmedien auseinanderzusetzen. Wie denkt ihr darüber? Auch Stichwort Lügenpresse oder so oder Fake News auch. Ne? Wie wichtig ist da dann irgendwie auch eine zeitgemäße oder auch ja, ein kritischer Umgang mit Medien, aber auch von Medien. Ne?
Ja, Lügenpresse ist was, das haben wir natürlich auch im Studium. Das ist natürlich auch was uns mitgegeben wird. Glaubt nicht alles, was ihr lest. Ihr müsst alles hinterfragen. So ist es halt. Da wird viel auch von Journalisten ja oft subjektiv geschrieben und deshalb, man soll nicht alles glauben, was man liest, man soll aber auch nicht alles verteufeln. Also es gibt ja die Menschen, die sagen, es gibt nur noch Lügenpresse und das ist alles gelogen, die Journalisten, die spinnen sich das zusammen. Das stimmt natürlich auch nicht. Also das ist dann auch überzogen und wir haben dann aber auch zum Beispiel ein bisschen gelernt, wie sowas entsteht, warum manche Menschen da echt so extreme Positionen haben und sagen eben, alles wäre nur noch gelogen. Und genau, da wird es quasi uns auch so ein bisschen näher gebracht, was ich auch extrem wichtig finde. Und genau, so eine Medienkompetenz braucht man natürlich auch, wenn man da arbeitet. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass es einem so mitgegeben wird auch. Ja.
Was hast du für eine Perspektive auf die Medienlandschaft?
Eigentlich ziemlich gleich. Und ich denke auch immer, es hängt auch viel mit der eigenen Meinung zusammen, mit der eigenen Einstellung, wie man eben gerade die Medien analysiert. Ich denke aber auch, oder das haben wir, also haben Lisa und ich gemerkt, ich glaube ja gestern, wo wir eben auch recherchiert haben, dass selbst, sagen wir mal, relativ objektiv gestaltete Texte in der Zeitung doch auch immer Wörter einfließen oder eingeflossen haben, die eben doch sehr subjektiv sind, wo man dann auch hinterfragt, okay, war das jetzt okay, muss ich persönlich das dann abändern, damit ich, sagen wir mal, einen objektiven Text produziere. Und ich finde, da merkt man es schon, dass es eben sehr schnell zu einer Art, ja, subjektiven Meinung kommen kann, ja.
Ja, niemand ist ganz frei davon, ja, oder so, ne? Genau. Kann sein, der ganze Hintergrund, alles fließt ja eigentlich auch, genau, ständig immer mit ein. Welche Medien konsumiert ihr selber? Lest ihr Zeitungen? Lest ihr online?
Ja, also ich bin ganz klassisch mit dem Schwäbischen Tagblatt natürlich aufgewachsen. Das liegt bei uns daheim schon seit ich denken kann quasi. Genau, aber dann natürlich auch jetzt immer mehr online. Also da gibt es ja auch gute Apps für, wo man auch wirklich bei manchen mehr, bei manchen weniger, so sich auf seriöse Quellen verlassen kann. Und genau, deshalb, wenn ich nicht zu Hause bin, läuft das bei mir eher über online, über Apps.
Schwäbische Tagblatt hast du in Würzburg nicht dabei, ne?
Nee, das gibt's da eher nicht. Ich glaube, so weit ist der Radius nicht.
Und das Würzburger Tagblatt liest du jetzt dann auch nicht, Lokalzeitung von dort?
Nee, da bin ich dann doch eher online in
noch
Würzburg.
Noch nicht so heimisch geworden dort auch?
Doch, das auf jeden Fall. Das ist total, ich würde mal sagen, mein zweites Zuhause geworden. Nur jetzt in den ganzen Studenten-WGs habe ich, glaube ich, noch nirgends eine Würzburger Tageszeitung tatsächlich auf dem Tisch liegen sehen. Das heißt, wir sind eben, und wir studieren eben auch Medienkommunikation, wir sind dann viel online auch unterwegs und gucken da, wo wir uns informieren, wo wir Sachen mitbekommen, genau.
Setzt euch aber dann mit den lokalen Gegebenheiten auch auseinander. Ist nicht so, dass das keine Rolle spielen würde?
Nee, gar nicht. Man bekommt es ja auch gezwungenermaßen, also man bekommt es auch immer mit. Würzburg ist jetzt auch keine riesige Großstadt. Das bedeutet, alles, was da so passiert, passiert eigentlich auch unmittelbar vor deiner Haustüre. Das heißt, es betrifft dich sowieso. Da bekommt man dann eben auch so viel mit.
Was hat Würzburg sonst noch so zu bieten?
Würzburg, oh, ganz arg viel. Ich schwärme immer davon. Würzburg ist mit den Weinbergen natürlich total schön. Dann ist es direkt am Main, der fließt da durch die Innenstadt. Das macht eben einfach eine angenehme Atmosphäre. Und von der Größe her ist es eigentlich auch optimal. Also es ist nicht zu groß, es ist alles noch eben überschaubar, aber man kann eben auch alles machen und das ist eben im Sommer vor allem, ist es wirklich extrem schön.
Aber größer als Tübingen ist es schon, ne?
Größer als Tübingen, ne? Ist es, genau.
Wie viele,
ja,
Einwohner?
Oh, gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt so 110.000 vielleicht. Vielleicht sind es auch mehr ein bisschen.
Wie Reutlingen dann eher.
Also noch zu klein.
Ja, da kann man natürlich unterschiedlich drüber denken.
Dein Medienkonsum, Zeno?
Auch eher keine Zeitung, also eigentlich ausschließlich über Apps auf dem Handy, eben weil gerade wenn man viel auf dem Sprung ist, viel unterwegs ist, wenn man mal im Zug sitzt oder im Bus oder gerade in der Stadt ist, man hat das Handy eigentlich immer griffbereit und kann da eben auf der News-Funktion ganz viele Nachrichten auch von unterschiedlichen Verlegen eben konsumieren und das finde ich eben ziemlich geschickt. Also das Tagblatt zwar auch ab und zu, aber das eher sehr selten. Und eben auch zum Beispiel im Fernsehen, die Tagesschau immer, aber ansonsten eigentlich ausschließlich im Internet.
Also Fernsehen gucken tut ja auch noch.
Ja, im Internet. Doch. Ach, du schaust Fernsehen im Internet.
Also die Tagesschau jetzt in dem Fall, weil da kann man ja die Aufzeichnung immer schauen. Aber ansonsten Fernsehen eigentlich ziemlich wenig in der Zeit von den ganzen Online-Streaming-Diensten ist es natürlich.
Lineares Fernsehen ist bei dir, bei deiner Generation dann tot, du aber nicht?
Ja, Lisa? Aber ich glaube, da bin ich auch schon ein bisschen Ausnahme. Also wir im Studium wird bei uns öfter mal gefragt, also von den Professoren auch, wer hat denn von euch noch einen Fernseher? Das sind gar nicht mal mehr so viele. Das hat sich echt extrem geändert in den letzten Jahren, weil die erzählen dann immer nur, oh, vor 2 Jahren noch hat sich da über die Hälfte gemeldet, vor 5 hat sich da fast jeder gemeldet. Mittlerweile sind das echt wenige, weil die meisten das einfach eben online schauen. Ich muss sagen, ich schaue auch wenig Fernsehen, so alleine, aber ich finde es ganz schön, wenn man mit Freunden dann eben auch zusammen vorm Fernseher sitzt. Das ist ja geschickter, als irgendwie zu 10 vor einem Laptop zu sitzen. Für sowas nutze ich es eigentlich ganz gern noch.
Wir hatten jetzt gerade in dem vor allem die Mediennutzung, was die Nachrichten angeht, auch so, ne, was also Informationsmedien, aber es gibt ja noch ganz viel anderes, dann Social Media oder Unterhaltungsmedien, wie ist das im Verhältnis vielleicht auch dazu oder wie sehr bestimmt das auch euren Rhythmus ein bisschen mit?
Also ich würde jetzt sagen, ganz stark, weil eben gerade auch die Medienplattformen, die eben gerade für Videos oder so zuständig sind, die sind eben ganz groß und die wachsen ja auch immer stärker und haben so viel, sagen wir mal, Uploads, da kommt ja kein Nachrichtenjournal oder so mit und dementsprechend gibt es da immer auch Videos, eben auch in jedem Spektrum zur Unterhaltung, aber auch für die Nachrichten, für Jüngere, für Ältere, für den Sport und dementsprechend würde ich sagen, dass eigentlich gerade so Medienplattformen für Videos, wo man auch unabhängig Sachen uploaden kann, doch eben ziemlich stark auch beeinflussen, aber auch das Leben gestalten.
Also, auch jetzt bei dir persönlich in deinem Tagesablauf, da poppt auf und dann wird geklickt auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Und auch bist du selber aktiv dann als Produzent? Lädst du selber Sachen hoch?
Nee, in dem Sinne nicht. Auch einfach, weil ich für mich sage, meine Persönlichkeit, die verändert sich eben noch. Und wenn ich jetzt was, sagen wir mal, was machen würde, was ich in 3 Jahren nicht mehr mit meiner Persönlichkeit vertreten könnte, dann hätte ich mir, sagen wir mal, selber ein Eigentor geschossen. Und dementsprechend bin ich da auch vorsichtig, auch mit dem Publizieren von Sachen, wo man jünger oder wenn man jünger ist, macht man sowas ja eher öfter. Ich habe mich da aber immer bewusst zurückgehalten, nicht dass nachher irgendwas auf mich zurückkommt deswegen.
Wo hast du das gelernt? Haben dir das deine Eltern mitgegeben? Lernt man das in der Schule auch? Also es wird ja oft irgendwie schon angesprochen, aber es gibt trotzdem genügend Saufparty-Bilder, ne, von vielen Leuten im Netz.
Ich denke, das hat jeder so ein bisschen. Also jeder hat seine Sünden im Netz. Aber das gehört auch dazu, aber zum einen natürlich durch die Erziehung wird man so ein bisschen drauf getrimmt und heutzutage gibt es ja auch ganz viele Aufklärungen, auch in Schulen darüber, was man machen sollte, was man nicht machen soll. Das ist ein ganz großes Thema, ist jetzt gerade auch immer das Internetmobbing, was stark zunimmt und dementsprechend ist es auch, würde ich fast sagen, so ein bisschen der gesunde Verstand, dass man dann sagt, okay, ich versuche mich da möglichst ein bisschen zurückzuhalten.
Welche Medien nutzt du noch so zur Unterhaltung auch? Oder?
Zur Unterhaltung, also die ganzen Social-Media-Plattformen, da gerade Facebook oder Instagram, und WhatsApp natürlich auch. Ja, die bestimmen dann natürlich auch, wie du schon gesagt hast, eben den Tagesablauf auch irgendwo so ein Stück weit. Genau.
Verabredungen laufen meistens darüber. Telefoniert ihr noch echt oder schickt ihr nur noch Sprachnachrichten hin und her?
Ganz selten. Also ich muss sagen, telefonieren wirklich nur, wenn es jetzt im Moment man sich verabredet und man findet irgendjemanden nicht, dann ruft man doch mal schnell an oder mit den Eltern natürlich, da telefoniert man dann, wenn man auch nicht mehr zu Hause wohnt. Ansonsten läuft das meiste schriftlich ab oder eben Sprachnachrichten, die sind bei manchen mehr, bei manchen weniger beliebt, aber die nutzen wir dann ganz häufig.
Sowas wie diese kritische Medienkompetenz oder eben auch diese Zurückhaltung, habt ihr da in der Schule schon die Sachen, gab es da Fächer? Gibt es da irgendwie ein extra Fach, gibt es ja noch nicht. In welchen Fächern taucht sowas dann auf? Weil da wird ja die Bedeutung der Lehrer wird ja ganz groß geschrieben da auch, ne? Dass man wenn die Leute noch jung sind, dann, viele haben ja mit 10 schon ihr erstes Smartphone und werden dann wild drauf losgelassen oder so. Wo sind die Grenzen?
Ja, also ich glaube, wir hatten kein Fach dafür. Nee, hattet ihr da?
Nee, aber da war es eben auch so, dass ich glaube, die ersten Handys waren ja eh, also ich hatte mein erstes Handy, ich glaube, in der 7. Klasse, da hatte ich so ein Schiebehandy.
Ja.
Und da war man froh, wenn man mal 3 SMS verschickt hat, was auch relativ billig war, ich glaube für 3 Cent, bis man dann irgendwann mal eine Flatrate hatte. Also bei uns war das noch nicht so die Problematik, aber gerade auch das habe ich jetzt gehört, dass eben Schulsozialarbeiter, das gibt es ja eigentlich jetzt nur noch an Schulen, oder beziehungsweise gibt es an Schulen, gab es ja früher nicht immer unbedingt, dass die sich auch ganz gut drum kümmern, dass man zum Beispiel mal in einer Klassenlehrerstunde das Thema anspricht, wie man kompetent mit den Medien umgehen kann, aber auch was es ja für Risiken birgt. Dementsprechend denke ich, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Hat sich einfach auch, seit ihr in der Unterstufe wart, technisch nochmal ganz schön viel verändert jetzt.
Ja,
ne? Auch,
ja, das
ne?
stimmt.
Diese Entwicklung hört ja einfach nicht auf. In Frankreich haben sie jetzt Handyverbot an Schulen ja. ne? eingeführt. Ne? Hier gibt es da noch kritischen Umgang, auch eben verantwortungsvoller Umgang kann ja auch möglich sein. Wie viel teilt ihr? Du sagst jetzt, ne, du lädst keine Bilder hoch oder so, ne? Aber auch seid ihr euch dessen bewusst, dass die Konzerne eure Daten auch quasi verwerten, dass das nur in Anführungszeichen kostenlose Dienste sind, dass ihr mit euren Daten zahlt, auch je nachdem, was auch der Inhalt der, ja, auch eines Messenger-Dienst, ne, wird ja quasi geprüft auf Inhalt und eingelesen und verwertet.
Ja, doch, also ich muss sagen, in der Schule haben wir das auch immer so ein bisschen mitbekommen auch, so passt auch auf, was ihr macht und alles natürlich. Jetzt seit dem Studium wird das natürlich einem noch viel näher gebracht. Da lernt man wirklich, was steckt hinter dem Ganzen, was verwerten die eigentlich von einem und gerade auch so, wenn man auf Social Media Seiten unterwegs ist, dann wird einem ja immer Werbung angezeigt und manchmal denkt man sich ja auch so, echt, das habe ich überhaupt nicht gegoogelt, warum wird gerade mir das jetzt angezeigt und das ist eben so, was so dahinter steckt eigentlich und warum dich das dann quasi auch verfolgt durch mehrere Social-Media-Plattformen und was da so auch die Intention dahinter ist, das lernen wir auch alles, das finde ich auch wichtig, das fände ich eigentlich auch wichtig, dass das anderen Leuten auch, also quasi nicht nur uns im Studium eben beigebracht wird, sondern allgemein auch, weil ich glaube, dass die meisten auch immer sagen, ja, und ich glaube, so geht es mir auch, mir ist schon bewusst, was die damit machen, ja, genau, ich weiß das, aber so wirklich, was hinter dem Ganzen steckt, so dieses Große, das wissen, glaube ich, die wenigsten und deshalb geht man da, glaube ich, auch vielleicht oft mal auch ein bisschen zu, ja, zu naiv vielleicht auch ein bisschen irgendwo damit um, aber ja, vielleicht, dass man das irgendwie einfach so auch den Kindern, die jetzt ja mittlerweile mit 10, 11 ihr erstes Smartphone haben. Ich glaube, ich hatte mein erstes Smartphone mit 16 oder 17. Da weiß man halt auch irgendwie schon ein Stück weit mehr, wie das Ganze funktioniert, dass das einfach auch schon früher mitgegeben wird. Ja, wäre vielleicht ganz wichtig. Aber ich glaube eh, dass es kommt ja eh mehr Medienpädagogik und alles kommt jetzt, soll, glaube ich, auch in die Schulen kommen, dass Kinder eben wirklich bewusst aufgeklärt werden. Das ist bestimmt eine gute Sache.
Wie denkst du über die Verwertbarkeit, über Algorithmen, über ja, Kommerzialisierung auch des Digitalen?
Also ich muss sagen, gerade dass es eben bei den Medien ist, ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel bei Facebook war das ja jetzt ganz groß und die werben ja jetzt auch damit mit, ich glaube, Facebook steht für, das F steht für Fehler und so. Und da muss ich persönlich sagen, das merke ich auch manchmal bei mir eben, dass man sich zwar denkt, okay, die verwerten meine Informationen, meine Daten, aber was soll ich machen, weil es ist doch irgendwie so ein bisschen weiter weg. Ich habe so das Gefühl, man denkt da nicht so über die Konsequenzen nach. Und das ist auch bei den meisten, weil ich glaube, es ist jedem bekannt, dass eben die Daten verkauft werden, aber was will man machen? Also man kann sich zwar jetzt von allen Seiten abmelden, beziehungsweise sich erst gar nicht anmelden, aber ich denke, gerade zum Beispiel, wobei, das merkt man jetzt auch bei Facebook, also Freunde von mir, ganz viele, die löschen sich mittlerweile wieder bei Facebook und ich merke auch mehr so den Trend dahingehend, dass eben viel weniger Sachen auf Facebook auch geteilt oder eben ja publiziert werden und trotzdem steigen aber die Zahlen von Facebook, also die Beitragszahlen und dementsprechend, ich weiß nicht, ich denke, die so wie wir das gemacht haben, als 13-Jähriger hat man sich sofort bei Facebook angemeldet, so wird es auch weitergeführt über die nächsten Jahre.
Echt, da ziehen sich Leute zurück und gehen die dann auf andere Seiten? Gibt es da dann Alternativen oder ist das wirklich auch so ein bisschen Detox, so weg vom weniger digitales Leben?
Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man weg von allen Seiten geht. Aber man versucht eben auf alternativere Seiten zurückzugreifen, gerade auch bei den Messengern, wie dass man nicht mehr auf WhatsApp zurückgreift, sondern auf
Telegram.
Telegram geht, genau. Da kenne ich zum Beispiel ganz viele. Also sich einfach versucht, so ein bisschen bewusster in der Medienwelt zu bewegen. Ja.
Kennst du es auch schon, dass Leute sich abmelden und bewusst also auch Konsequenzen ziehen aus dem Fehlverhalten der Konzerne?
Ja, ich muss sagen, viele, die ich kenne, die jetzt kein Facebook mehr haben, die machen das aber eher aus dem Grund, weil sie sagen, sie haben da keine Lust drauf mehr. Also dieses ganze Facebook war ganz witzig, so als man kleiner war, aber die haben da jetzt keine Lust mehr drauf. So bewusst wegen dem ganzen Facebook als Konzern jetzt ist bei mir relativ wenig. Nee, da sind doch noch, also es wird viel weniger geteilt und hochgeladen auf Facebook, das habe ich das Gefühl, auch bei meinen Freunden, aber eben, weil sich das jetzt auch so verteilt, weil Facebook mittlerweile dann doch von Instagram abgelöst wird und weil ja auch viele Apps jetzt die gleichen Funktionen auch bieten. Das bedeutet, man braucht fast auch kein WhatsApp mehr als extra App, sondern man hat das ja jetzt auch in anderen schon integriert. Ja, deshalb, da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, in China gibt es, oder ja doch, ich glaube, das war China, da gibt es zum Beispiel eine App, mit der macht man alles. Also komplett von, ich buche mir jetzt einen Hundefriseur für meinen Hund über, ich kommuniziere mit meinen Freunden über, also alles Mögliche. Das ist wirklich verrückt. Man kann auch damit bezahlen und alles. Und genau, bei uns merkt man jetzt auch schon, dass eben viele Apps einfach mehrere Funktionen auch irgendwie integrieren. Das ist quasi andere Apps, die nur eine Sache ermöglichen, auch fast so ein bisschen ja, nutzlos macht. Ja, genau.
Also das klingt für dich dann attraktiver auch. Ja, birgt natürlich auch wieder neue Gefahren,
ja,
wenn sich Sachen konzentrieren, ne, dann auf ein Medium.
Ja, das kann ich mir auch, ich kann es mir schwer vorstellen. Also wir hatten das nur in der Uni irgendwie ein Video darüber gesehen, dass es bei wirklich, da läuft alles über diese App. Da sind aber auch, glaube ich, viele andere Apps, die wir jetzt haben, verboten. Deshalb muss ich das ja quasi auch konzentrieren. Da muss es Alternativen geben. Aber ich finde es auch schwer vorstellbar, dass es da eine Sache gibt, die quasi so alles managt. Aber ja, mal schauen.
Was denkt ihr da, was könnte die Politik da für Rahmenbedingungen vorgeben? Soll man das alles dem freien Markt überlassen, so dass die Firmen gebieten, das setzt sich halt das attraktivste Modell durch? Oder braucht es da auch klare Datenschutzrichtlinien, Rahmenbedingungen auch, was, na, das ist ja ein großes Gewinnmodell, na, dass die keine Steuern zahlen zum Teil. Na? Also das sind ja verschiedene Baustellen jetzt. Was glaubt ihr da, es sollte die Politik machen?
Also ich persönlich finde es wichtig, dass die Politik da auch eingreift, Grenzen setzt und zum Beispiel, also jetzt mal als ein Beispiel, letztens gab es ja auch den Fall, dass eine Mutter aufs Facebook-Konto von ihrem Kind zugreifen wollte, weil das eben gestorben ist. Und in erster Instanz hat sie Recht gekriegt, in zweiter Instanz dann nicht und in dritter, letzterer Instanz hat sie wieder Recht gekriegt und durfte, sagen wir mal, dann das Facebook-Konto einsehen, weil es in Deutschland ja auch so ist, dass wenn ich einen Verstorbenen habe und ich, sagen wir mal, im Erbrecht der Nächste bin, dann darf ich auch die Briefe zum Beispiel öffnen und durchlesen. Und dementsprechend fand ich das eigentlich schon ein gutes Zeichen, dass man sagt, okay, man steht hier über diesen medialen Konzern und man reguliert die auch. Aber ich finde, es ist noch viel zu wenig getan. Und ich finde auch gerade, wenn eben so, ja, es so Schlagzeilen gibt, was da wirklich verkauft wird oder was da ans Licht kommt, dass da die Politik viel härter durchgreifen sollte eigentlich.
Was denkst du, Lisa?
Ja, mit der Politik ist es, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Das ist ja in so vielen Bereichen so, inwiefern die Politik da wirklich Vorgaben machen sollte oder auch einfach freie Hand lassen sollte. Aber ich finde, wie du, dass es wichtig ist, auch dieses ganze Datenschutz, aber auch, dass man eben auch nicht nur an die Konzerne denkt, sondern einfach an die Menschen und dass man da so ein bisschen auch die Konzerne dann auch ein bisschen so in die Schranken weist und auch das ein bisschen reguliert, ist auf jeden Fall wichtig.
Und jetzt geht's dann nochmal in die Richtung eures Lebens, so jenseits der Medien. Ihr, ja, im echten Leben, dann man kann virtuell reisen, aber die echten Reisen, die sind ja dann doch immer nochmal ganz andere Erlebnisse. Ihr seid beide viel unterwegs gewesen. Zeno, du warst Monate unterwegs und Lisa, du immerhin auch ein paar Wochen in Thailand. Und aber nicht nur reisen, sondern du hast die Reise auch noch mit Arbeit kombiniert, ja?
Ja, genau. Ich war 5 Wochen lang in Thailand auf Koh Samui, also auf einer Insel dort. und habe da in einem Kindergarten gearbeitet mit den thailändischen Kindern. Genau.
Wie kamst du dazu? Hattest du vorher, war dir klar, 5 Wochen nur am Strand liegen ist zu langweilig?
Nee, das war eigentlich relativ spontan. Also ich wollte, nach dem Abi hatte ich damals noch einen Zeitraum, in dem wollte ich eigentlich zum Radio. Dann hat das nicht geklappt und dann dachte ich, komm, dann will ich mir noch irgendwas anschauen. Und dann dachte ich, habe ich irgendwie schon davon gehört, dass es so Organisationen gibt, die Freiwilligenarbeit anbieten. Und dann habe ich mich da eben beworben und das hat dann auch funktioniert. Und dann bin ich quasi alleine nach Thailand geflogen und vor Ort waren dann auch noch, ich glaube, 10 andere Freiwillige. Genau, und wir haben da dann eben zusammen in Bungalows gewohnt und sind dann jeden Morgen auch zum Kindergarten gefahren und haben da eben gearbeitet und auch so die Erzieher ein bisschen unterstützt vor Ort.
Wie hat das funktioniert?
Das hat echt extrem gut funktioniert. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil die Kinder dort, die lernen zwar Englisch, also ich hatte zum Beispiel die Kleinen, die waren dann ab 3, die können natürlich noch nicht sich auf Englisch irgendwie verständigen. Die lernen jetzt gerade mal so ein bisschen Zahlen, dann Deutsch können die natürlich auch nicht, ich kann kein Thailändisch. Aber das hat so gut funktioniert. Also die Kinder da, die sind auch so herzlich, die haben überhaupt keine Berührungsängste. Also da hat man wirklich in dem Moment, in dem man in den Kindergarten läuft, glaube ich, 20 Kinder an sich hängen. Und dann spielt man einfach und rennt mit denen rum und macht irgendwelche Klatschspiele. Das funktioniert ja auch alles ohne Sprache. Und das fand ich echt extrem schön, einfach zu sehen, wie gut sowas funktioniert, obwohl man eigentlich überhaupt keine Sprache als Basis hat, mit der man sich verständigen kann.
Ist das die ganze Zeit dann so geblieben oder hat sich das ein bisschen verändert? Hast du ein paar Worte Thai gelernt oder?
Also ich finde, das wurde ich mal viel gefragt. Ja, nach 5 Wochen, da kannst du dann bestimmt auch Thailändisch. Also ich weiß nicht, wer schon Thailändisch gehört hat. Ich finde das echt extrem schwierig. Also ich glaube, ich konnte irgendwann so 5 Wörter, hallo, danke, so das Wichtigste natürlich. Aber darauf hat sich das dann natürlich auch irgendwie beschränkt. Und ja, das war die Erzieherinnen vor Ort, die konnten schon ein bisschen Englisch. Das war dann auch ganz witzig, weil man hat gemerkt, dass die mit der Zeit dann auch einfach besseres Englisch konnten. Die haben sich da wirklich auch so voll drauf eingelassen und dann auf Englisch wirklich auch versucht, mit dir zu sprechen. Dann sind sie manchmal ins Thailändische abgerutscht. Da war ich dann natürlich eher wieder raus. Aber doch, das hat echt mit der Kommunikation hat so gut funktioniert, beziehungsweise auch eben mit der nicht sprachlichen Kommunikation einfach. Das war dann, doch, das war einfach schön, ja.
Was hast du mitbekommen über die Hintergründe der Familien? Kam da irgendwie?
Ja, also ich muss sagen, man hat nicht so viel mitbekommen. Also die wurden natürlich alle immer morgens dahergefahren von ihren Eltern, alle mit dem Roller, ganz klassisch auf Koh Samui, da passiert alles auf dem Roller. Und ab und zu hat man dann bei irgendwelchen Sportfesten, waren dann zum Beispiel ein Kind, was ohne Schuhe rumgerannt ist, das war dann schon, da hat man schon ein bisschen gemerkt, das gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland, die nicht, also die quasi nicht genug Geld haben, werden irgendwie unterstützt. Da haben die Kinder eben auch Sportsachen. Da gab es natürlich auch Einzelne, die hatten das einfach nicht. Aber so an sich waren das keine Leute, die quasi am Existenzminimum, würde ich jetzt mal sagen, gelebt haben, sondern die haben eben dort auch ihren Beruf und genau deshalb, ja, hat man da jetzt auch nicht so viel, würde ich mal sagen, Negatives jetzt mitbekommen.
Jenseits vom Kindergarten, was hast du da gesehen von Thailand oder von der Insel?
Wir waren natürlich oft am Strand, dann gerade nach der Arbeit bietet es sich ja an und in Thailand ist ja auch fast überall Strand. Und dann haben wir noch Urlaub gemacht quasi auf Koh Tao, also auf der Nachbarsinsel und waren dann da auch schnorcheln, was auch total schön war. Und genau, dann sind wir noch auf eine andere Insel und da auf den Aussichtspunkt hochgelaufen. Und da hat man natürlich extrem viel gesehen, was auch total schön ist. Bilder, die sieht man natürlich hier nicht, die vergisst man auch nie wieder. Ja, doch, das war eine schöne Zeit.
Und nochmal sowas geplant?
Also ich mache jetzt nächstes Jahr, in einem Jahr dann meinen Bachelor, wenn es gut läuft. Und dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal nach Thailand zu gehen. Einfach vielleicht auch zum Reisen mit Freunden und dann, ich würde schon gerne nochmal zurück, doch.
Zeno, du bist in Reutlingen gestartet, also nicht mit dem Flieger, sondern kamst auch ganz schön weit weg. Wo ging es bei dir hin?
Genau, ich bin ja mit meiner Freundin weg und wir haben uns einen Bus gekauft, den wir selber ausgebaut haben. Und dann sind wir eigentlich nach Portugal gefahren, weil es da den Dezember noch relativ, in Anführungszeichen, warm war und eigentlich die ganze Reise stand unter dem Interesse eben surfen zu gehen, also Wellensurfen, und dementsprechend haben wir uns auch daran orientiert und sind dann nach Marokko übergestochen mit der Fähre von Tarifa aus und sind da dann, sagen wir mal, 3 Monate verblieben und da hatten wir einfach echt schönes Wetter. Also wir konnten Januar, Februar, März im T-Shirt und in kurzen Hosen rumlaufen. Ja.
Das ist dann ja aber auch eine Art von Kulturschock, wenn du eben mit dem Auto fährst, mit dem Bus und nicht in einem abgeschlossenen Resort bist, sondern da kommst du ständig mit der marokkanischen Lebensart in Berührung. Ja, wie hast du das erlebt? Was ging da ab?
Das war am Anfang ganz komisch, weil wir sind, sagen wir mal, von der Fähre gefahren und sind dann direkt auf die Mautstrecke gefahren und dann gab es das erste Bild, das mich total geschockt hat, weil auf der Autobahn waren Jaguars, Porsche, Mercedes, richtig teure Autos unterwegs. Das sieht man nicht mal in Deutschland oder sonst wo auf der Autobahn. Und rechts daneben sind wirklich Blechhütten, wo man dann denkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und das hat sich dann auch später noch bestätigt, wo man dann zum Beispiel, gerade in Tagazout, das ist eben eine Stadt an der Küste, die ziemlich von Touristen profitiert. Und da hat man eben auf der einen Seite, sagen wir mal, diese Wellness-Resorts mit Pools und Wächtern und allem. Und auf der anderen Seite wirklich eine Familie, die wohnt in einem Haus, das so ein Wellblechdach hat, wo schon Löcher drin sind und so. Und da sieht man dann eben schon so den Unterschied eben auch, ja.
Wie sah es aus mit Begegnungen mit Einheimischen? Wie lief das ab? Gab es da einen Austausch?
Ja, auf jeden Fall. Gerade weil man dann doch in der Schule ein bisschen von Französisch mitgenommen hat. Und Französisch ist ja auch, sagen wir mal, die offizielle Sprache. Die spricht zum Beispiel die Polizei. Und eigentlich auch ziemlich viele, beziehungsweise fast alle Marokkaner, sprechen Französisch. Dementsprechend konnte man sich da auch verständigen. Und es gab ganz nette Begegnungen. Zum Beispiel, wir haben uns im zweiten Monat eine Tagine gekauft. Oder 2 Tagines, das ist, sagen wir mal, sowas wie ein Lehmtopf mit einem Lehmdeckel, den man aufs Feuer legt und Essen zubereitet, in etwa wie Dampfgarn. Und wir wussten eben nicht, wie man das traditionell macht. Und als wir dann am Strand waren, haben wir einen Marokkaner gefragt, eben, könntest du uns zeigen? Und er hat sich da echt Mühe gegeben, hat uns dann noch zum Tee eingeladen, hat uns aber auch gezeigt, wie man die Tagine macht und dann mit uns gegessen. Also so diese kleinen Begegnungen, eben, wo man eben auch, sagen wir mal, die Kultur besser lernen können, genau.
Wie wart ihr denn unterwegs? Seid ihr mit dem Bus überall angehalten? Wo darf man da wild campen überall so, ja?
Das weiß ich eigentlich nicht so genau.
Aber ihr habt's gemacht.
Ja, also den ersten Monat, weil wir dann doch so ein bisschen, ja, nicht geschockt waren, aber schon noch Respekt davor hatten und es auch respektieren wollten, waren wir zuerst auf einem Camping und dann haben wir da eben auch Freunde kennengelernt, die sich bis jetzt eigentlich gehalten haben, die aus dem gleichen Grund nach Marokko gegangen sind und mit denen, also ab dem ersten Tag vom zweiten Monat standen wir nicht mehr einmal auf einem Campingplatz in Marokko und sind immer wild gestanden und das wurde auch akzeptiert, weil die Marokkaner selber immer sonntags an dem Familientag selber in die Wälder fahren und da ihre Picknicks haben und alles aufbauen mit Tüchern und Schirmen und da wirklich den ganzen Tag verbringen.
Und da hat nie jemand irgendwas gesagt. Ihr seid da gestanden und dann kamen Kids vom Dorf oder auch niemand, aber keine Polizei?
Nee, also die Polizei, einmal kam die Polizei, aber nur um zu fragen, ob alles okay ist, ob es auch gewollt ist, aber an sich nicht. Was ein bisschen lästig war, ist natürlich, dass man natürlich sieht, dass wir Touristen sind in dem Land und dementsprechend kamen dann doch viele Menschen, die einem Sachen verkaufen wollten, die natürlich auch immer viel zu hohe Preise angesetzt haben. Ja, aber an sich macht man halt auch mit in so Ländern, ja.
Auch mal mit Handeln auf dem Bazar?
Genau, ja. Also wir waren des Öfteren auf Souks, gerade auch in Agadir, der aber ziemlich touristisch war, der uns nicht so gut gefallen hat. Also ja, der Souk, also Markt, war meistens in kleineren Städten besser. Da hat man wirklich, wir haben uns eh immer Gemüse gekauft. Da gibt es ziemlich viel Zucchini, Aubergine und Kartoffeln und so. Und da hat man wirklich 2 Säcke randvoll für 20 Dirham, was 2 Euro sind, gekriegt. Und dann hat man es wieder 4-5 Tage ausgehalten. Also
günstige Lebenshaltungskosten für Wildcamper.
Ja, auf jeden Fall.
Wie bist du zum Surfen gekommen in Reutlingen?
Das war, weil ich circa 12 war, mit meinem besten Freund mal in ein Surfcamp gegangen bin. Und da hat es mich schon gefesselt und dann hatten wir noch in der Kursstufe einen Lehrer, der auch Surfer war und mit dem sind wir dann auf die Studienfahrt zum Surfen nach Frankreich gegangen. Aber davor hatte ich schon das Interesse, dass ich das auf jeden Fall machen will, gerade auch mit dem Bus. Und zum Glück hat es sich dann so ergeben, ja.
Und wie waren die Wellen dann?
Gut, also in Marokko war es so ein bisschen, weil es hieß immer, da sind so die besten Wellen im Winter. Das war aber ein bisschen zu hoch für uns. Also ich hätte jetzt gesagt, Marokko ist wirklich für die richtig gut surfen. Also so intermediate, das nennt man so die es zwar können, aber nicht, weiß ich jetzt nicht, so 5 Meter Wellen oder so surfen wollen. Aber gegen Ende in Sidi Ifni haben wir dann einen ganz schönen Fleck gefunden, der von einer Hafenmole geschützt war. Und da sind immer ganz schöne Wellen reingekommen. Aber eigentlich hat es uns am besten in San Vicente de la Barquera, das ist an der nordspanischen Küste gefallen, weil da gab es eben auch eine Hafenmole und die Wellen, die waren ziemlich, also langsam, aber trotzdem hatten genug Power und dementsprechend hatte man da eben die beste Ausbeute auch.
Kennt beim Surfen immer die Bilder, da warten hunderte von Leuten ewig lang, bis dann irgendwann mal eine Welle kommt. Täuscht es oder das meiste Warten im Wasser?
In Portugal war es tatsächlich so. Also in Portugal ist es Line-up, also sprich die Menschen, die im Wasser auf die Welle warten, auch ziemlich, sagen wir mal, rau. Also gerade die Einheimischen, die sagen, okay, das hier ist es Local Peak, also hier dürfen nur die Locals surfen. Und es gibt auch Streitereien im Wasser. Also ich habe auch schon wirklich Leute gesehen, die eins auf die Nase bekommen haben, weil sie eine Welle geklaut haben. Und das hat mich auch so ein bisschen geschockt in Portugal. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch ein bisschen verstehen, weil wirklich viele Menschen nach Portugal kommen und zum Beispiel in einer kleinen Bucht sind dann 4 Surfschulen, 15 Leute und es rechnet sich dann eben und vor allem die Surfschüler, die nehmen eben keine Rücksicht auf die Surfer, die es können, sondern die surfen einfach gerade runter, klauen Wellen, machen dies und das und da kann ich schon so ein bisschen den Frust von den Locals verstehen, aber das ist natürlich nicht zu tolerieren, weil das Meer gehört eigentlich jedem und auch wenn ich da geboren bin, habe ich ja nicht das Recht drauf, dass ich hier die alle Wellen kriege, so, ja.
Aber es war an einer Stelle jetzt so, wo es ein bisschen geballt war.
Ja, aber in ganz Portugal war es eher ein bisschen rauer als jetzt zum Beispiel in Marokko, war super freundlich und auch Spanien nur gute Erfahrungen gemacht. Aber
Surfer an sich, ne, habe ich ja schon auch die Vorstellung, ist ja also eher so lässige, lockere,
ja,
die auch rund, auch nach dem Surfen dann eher gechillt am Strand.
Das schon, entspannen. Aber ich glaube eben, das sind vor allem die Urlauber und gerade zum Beispiel in Portugal lag es vielleicht auch daran, dass jetzt einer in seiner Mittagspause kurz 2 Stunden surfen gehen will und wenn ihm dann in der Reihe, sagen wir mal, alle Wellen geklaut werden, dann ist er natürlich frustriert. Aber an sich sind wirklich alle super freundlich. Wir haben auch echt tolle, ja, Erfahrungen gemacht, auch mit Menschen, mit denen wir immer noch im Kontakt stehen. Also es sind auch super Freundschaften entstanden.
Wann steht das nächste Surf-Event an bei dir?
Wahrscheinlich dann in den Semesterferien, in den ersten. Da habe ich vor, dann wieder vielleicht mal, also vielleicht nicht nach Europa, auch nicht nach Marokko, sondern diesmal irgendwo anders hin. Bali, Hawaii sind ja immer so diese Hotspots, aber vielleicht auch irgendwas zu finden, was ein bisschen, ja, nicht so touristisch ist.
Also erst im Februar dann.
Ja.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Vielen Dank für eure offenen Worte.
Ja, gerne. Ja,
danke auch.
Danke, Zeno, danke, Lisa.